Guten Morgen. Die erste knapp gute halbe Woche Erholung ist schon hinter uns. Die zweite fängt jetzt hoffentlich an. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich sehr, hier zu sein und habe euch ganz herzliche Grüße von eurer großen Schwester mitgebracht. Große Schwester der Gemeinde der FEG in Bad Schönborn. Für die, die jetzt fragen, was hier, was sind Schwestern und was soll das alles? Wir sind auch in Bad Schönborn vor 9 Jahren als Tochtergemeinde von Heidelberg sind gegründet worden und jetzt ihr hier in Wiesloch-Walldorf und wir möchten euch einfach sagen, wir freuen uns riesig, dass es euch gibt. Wir beten jeden Sonntag für euch, wenn wir vor dem Gottesdienst uns treffen und beten, dann ist uns das ein Anliegen, auch für euch hier zu beten und wir beten, dass Gott euch genauso offene Türen schenkt in Häuser, in Herzen von Menschen, dass diese Gemeinde weiter wächst und ich freue mich, euch hier so in der großen Zahl schon zu sehen und bin gespannt, wie viele Wände ihr noch hier rausreißen müsst und wie lange ihr überhaupt hier drin sein könnt. Ich freue mich. Das wollte ich euch noch weitergeben. Als Schwestern besucht man sich ja auch ab und zu. Deswegen war ich Mitte September an meinem letzten Urlaubstag schon mal hier, habe euch besucht. Wir laden euch ganz herzlich ein, nach Bad Schönborn zu kommen. Die Gottesdienste sollt ihr hier weiter feiern, wir in Bad Schönborn, das ist gut so. Aber es gibt ja andere Gelegenheiten, wo man sich einfach mal besucht, mal einen Abend miteinander verbringt vielleicht. Am 29. November ist Carlos Martinez bei uns. Ihr kennt ihn oder manche kennen ihn, er war auch schon hier bei euch. Er ist eigentlich jedes Jahr bei uns und das ist gut so. Und ich kann nicht genug davon kriegen und wer ihn hier erlebt hat in Wiesloch, der wird sicher auch die Einladung wahrnehmen. Diesmal ist er bei uns mit Andreas Malessa zusammen. Andreas Malessa ist Hörfunkredakteur, Fernsehmoderator und Buchautor mit dem Thema Still und Stark, also ein Pantomime und ein im weitesten Sinne jemand, der mit Worten jongliert, gestalten diesen Abend zusammen, still und stark, so steht das auch auf dem Plakat, habe mich gefreut, da hängt schon eins bei euch. Das verrät noch nicht so viel, ich lese euch mal ein paar Sätze von diesem Einladungszettel vor, die lasse ich nachher hier auch für euch da. Da steht drauf, still und stark Gedanken und Gefühle äußern, das geht. Über Männer und Frauen geht das gut. Der preisgekrönte spanische Elite-Pantomime Carlos Martinez, und das ist ja wirklich Elite, und der Hörfunkjournalist, Fernsehmoderator und Buchautor Andreas Malessa beweisen es in 25 geschliffenen Szenen über die Liebe und ihre tragikomischen Verwicklungen inszenieren sie die perfekte Begegnung von Körpersprache und menschlicher Stimme. Irrwitzige Satiren und bewegende Lyrik geboten wird niveauvoller Humor und tröstliche Anekdoten von einem Schauspieler und einem Sprachakrobaten. Ich lese mal nicht weiter, wenn ihr neugierig geworden seid, lest es euch zu Ende durch und kommt gerne zu diesem echt starken und stillen Abend. Und bin dann gespannt, still und stark, Männer und Frauen oder umgekehrt, still und stark. Ich weiß nicht, ich bin gespannt. Zur Predigt. Ich habe überlegt, was könnte dran sein. Und dann sitze ich da und bete. Und was einem im Moment ja geradezu anspringt, das ist die weltweite Finanzkrise. Und die Gefahren vor allen Dingen und die Sorgen und die Ängste, die sie auslösen. Das ist das beherrschende Thema. Ich fand übrigens ein sehr schönes Zitat von Mark Twain. Mark Twain, der hat einmal gesagt, der Oktober ist einer der gefährlichsten Monate für Börsenspekulanten, Aktienanleger und so weiter. Die anderen gefährlichen sind Dezember, November, Januar, Februar, März, September, August, Juli, Mai, Juni und April. Abgesehen davon, dass ich aber von Finanzen nicht so viel Ahnung habe und schon gar nicht von den weltweiten Vernetzungen und Verwicklungen dessen, was da gerade geschieht, habe ich aber gedacht, natürlich könnte man da viel drüber sagen, aber steckt nicht auch eine Gefahr darin, dass so ein Thema einen wirklich beherrscht, so wie es die Medien im Moment beherrscht? Und den Blick dabei für das, was wirklich wichtig ist, verstellt? Für das, was letztlich zählt, vielleicht gerade angesichts solch unsicherer Zeiten. Ich würde mir zumindest wünschen, dass diese Krise auch dazu führen möge, dass einzelne Menschen sich fragen, wie lebe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und ich möchte darum heute ganz einfach über das reden, was die Bibel dazu sagt, wie wir eigentlich leben sollen. Da zappelt ein Mann im Neckar und schreit, Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Ein anderer Mann geht am Ufer vorbei und hört ihn rufen und ruft zurück, ich kann auch nicht schwimmen, aber mache ich deshalb so ein Geschrei? Wir merken, der Standort ist in diesem Falle sehr entscheidend. Welchen Stand habe ich? Das ist sehr wichtig. Wenn ich darüber rede von der Bibel und davon, wie Gott sich unser Leben vorstellt, dann muss vorher eins ganz klar sein, nämlich wo stehe ich eigentlich? Es muss klar sein, wie ich zu Jesus stehe, in welchem Stand wir uns da befinden. Denn daran entscheidet sich, ob wir das Ganze, was ich jetzt sage und was wir in der Bibel dazu finden, ob wir das Ganze als moralischen Zeigefinger verstehen oder als einen von Gott geschenkten Raum zum Wachsen. Moralischer Zeigefinger oder einen von Gott geschenkten Raum zum Wachsen. Erstens darum, wir sind neugeboren durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes oder nicht? Wir sind Kinder Gottes oder wir sind es nicht, das hängt von einer Entscheidung ab. Eine Entscheidung, die wir treffen. Gott hat durch Jesus von seiner Seite aus alles getan. Darum fand ich das schön, dass wir das eben auch mal so rum gedacht, gesungen haben. Gott ist der, der uns sucht, der nichts unversucht lässt, um uns zu finden. Und das hat er in Jesus getan. Alles getan, um uns zu seinen Kindern zu machen. Das Angebot liegt also quasi auf dem Tisch. Komm, nimm es an. Nimmst du es an oder nicht? Hast du es angenommen oder nicht? Daran entscheidet sich sehr viel. Als Familie erleben wir das immer wieder, dass wir für bestimmte Werte stehen und uns auch für sie einsetzen, für die sich andere Familien, zum Beispiel im schulischen Umfeld, so im Kontakt unserer Kinder, zum Beispiel gar nicht mehr unbedingt einsetzen. Das finden unsere Kinder nicht immer toll, aber wir als Eltern möchten ihnen hier und da vermitteln, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns gerne verhalten möchten. Wir ermutigen sie zum Beispiel, nicht einfach eine Freundin oder einen Freund fallen zu lassen, wenn irgendetwas vorgefallen ist. Das passiert unglaublich. Kinder sind ja manchmal gnadenlos. Sondern wir ermutigen sie, sie oder ihn zuzugehen, klärende Gespräche zu führen, was längst nicht mehr selbstverständlich ist. Wer führt heute noch klärende Gespräche, denke ich manchmal. Und unter Umständen helfen wir ihnen dann als Erwachsene, damit sie eine ehemals gute Beziehung wieder reinigen können, dass sich das wieder klären kann. Und das stößt dann schon mal auf Verwunderung, manchmal auf Anerkennung, aber in der Regel auf absolutes Unverständnis. Die Frage ist, warum sollen das unsere Kinder denn so tun? Und die Antwort lautet ganz einfach, wir haben bestimmte Werte, die mit unserer Beziehung zu Jesus zu tun haben. Und wir möchten diese gerne leben und gelebt wissen. Das ist uns wichtig. Und ich lese uns jetzt einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Also an Menschen, die durch Christus und in Christus leben. Und wenn wir das richtig hören, wenn ich das richtig verstehe, dann sagt Gott uns durch Paulus, ein Christ tut das und das nicht mehr. Sondern er tut das. Warum? Weil er ein neuer Mensch geworden ist durch den Glauben an Jesus Christus. Er ist Kind Gottes. Also nicht, ein Mensch tut das und das, damit er Kind Gottes ist, sondern weil jemand Kind Gottes ist, lebt er so und so. Also, diesen Menschen sagt Paulus, Epheser 4, ab Vers 25 lese ich und ich lese da nur einen kleinen Auszug raus, aus diesem ganzen Paket, was Paulus da auflistet, nehmt euch gerne mal Zeit, lest das mal im großen Zusammenhang. Er schreibt: Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll sich stattdessen abmühen und mit seinen eigenen Händen das Gute, das Nützliche tun. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. So, wow. Wenn ihr jetzt denkt oder irgendjemand jetzt denkt, aha, wenn das Gemeinde ist, also Menschen, die all das nicht mehr tun und voll und ganz so leben, wie Gott das will, dann müsste ich jetzt einpacken und Tschüss sagen. Und ich vermute mal, es würden nicht allzu viele hier übrig bleiben. Darum geht es nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es gilt festzuhalten, dass wenn wir mit Jesus leben, dann gilt, wir sind Kinder Gottes. Wir sind ausgewählt, Gottes Herrlichkeit, sein Wesen in dieser Welt auszudrücken und es durch uns zum Zug kommen zu lassen. Das ist eine unglaubliche Würde, die Gott uns hier verleiht. Wenn wir mit Jesus leben, dann gilt, dass Jesus und der Vater nicht mehr weit weg sind, irgendwo, sondern sie leben in uns durch den Heiligen Geist. Und dann gilt, so erfährt unser Leben endlich einen Sinn und einen Zweck in der Beziehung zu Gott. Und noch einmal, es besteht ein fundamentaler Unterschied zu einem Leben ohne Jesus. Von Gott her ist alles neu, wir gehören zu ihm. Also lernen wir, dieses neue Leben zu leben, ein Leben lang. Weil der Heilige Geist in uns lebt, weil Jesus und der Vater in uns sind, weil wir ein fleischernes Herz, so sagt es das Alte Testament einmal, statt einem versteinerten Herz bekommen haben, können wir uns durch Gott nun auch sagen lassen? So, weil du ein neuer Mensch bist, weil du mein Kind bist und ich habe dich dazu gemacht. Darum lerne, als neuer Mensch zu leben. Entscheide dich, immer wieder, entscheide dich. Entweder möchtest du mehr wie Jesus sein oder du möchtest dein Leben nach deinen Vorstellungen leben. Was nicht immer gleich heißt, dass sich das widerspricht, aber manchmal schon. Und ohne den Heiligen Geist ist jede angestrebte Änderung unseres Verhaltens zum Scheitern verurteilt. Wenn wir nicht darauf schauen und daran festhalten, dass Jesus nun in uns lebt, dann strengen wir uns an, so wie Jesus zu werden und verzweifeln darüber. Wir dürfen aber wissen, wenn Jesus uns auffordert, seinem Beispiel zu folgen, wenn er will, dass wir dasselbe tun, was er getan hat, dann muss und wird er uns auch dieselbe Kraftquelle zur Verfügung stellen, die er als Mensch hatte. Sonst wäre das gemein. Und Paulus erinnert uns daran, dass er genau das getan hat, dass genau das geschehen ist. In Epheser 1 sagt er, in uns, in den Gläubigen, in den Kindern Gottes, wirkt dieselbe starke Kraft, die Gott bewiesen hat an Christus, als er ihn auferweckt hat von den Toten. Dieselbe Kraft. Ist dir das bewusst? Glaubst du das? Durch sein Leben in uns kann Gott seinen Charakter in uns verwirklichen. Mit dieser Kraft rechnen weder die Physiker noch die Mediziner oder die Psychologen. Aber diese außergewöhnliche Kraft steht jedem Menschen zur Verfügung, der in Christus ist und in dem Christus wohnt, der sein Kind ist. Und worauf kommt es dabei an? Ich denke, zwei Dinge sind es. Das eine ist, die Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen, sich ihr bewusst zu sein und sie zu pflegen. Mir gefällt sehr, dass ihr in eurem Logo diese Rebe habt. Ich denke mal, dass ihr auch an Johannes 15 gedacht habt, wo Jesus dieses tolle Bild beschreibt, dass er der Weinstock ist und wir als seine Kinder die Reben, die an ihm wachsen und weil Kraft durch den Weinstock in die Rebe fließt, der Heilige Geist, darum kann die Frucht wachsen an der Rebe. Das meint das, Gemeinschaft mit Jesus haben. Und Jesus sagt uns, kümmert euch darum. Das widerstrebt uns manchmal, glaube ich. Mir widerstrebt das manchmal. Ich würde manchmal mich viel lieber um meinen Glauben kümmern, dass er besser und größer wird. Das ist so wie, da begegnen sich zwei Männer und der eine hat so einen kleinen Pinscher, so einen kleinen Hund dabei und der andere lächelt so ein bisschen mitleidig auf ihn runter und sagt, na, willst du den großziehen? Nee, sagt der andere, den lasse ich wachsen. Wir möchten gern einmal alles selber großziehen. Aber Jesus lädt uns ein, die Dinge wachsen zu lassen. Die entscheidenden Dinge im Glauben wachsen. Und das andere ist dann, das abzulegen, sich von dem zu trennen, was nicht zu einem Leben gehört, das Christus gehört. Wie kann das praktisch aussehen? Ich möchte euch ein Beispiel nennen, von einem Beispiel erzählen. Ein Kollege von mir erzählte einmal sehr bewegt und bewegend ehrlich, dass er in der Boomzeit der Börsen auf dem Parkett kräftig mitgemischt hatte. Er war damals davon überzeugt, der erste Pastor zu werden, der Millionär sein würde. Zumindest im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Durch Spekulation. Und er berichtete davon, wie das in seinem Leben immer mehr Raum einnahm. Aber irgendwann redete Gott zu ihm und forderte ihn heraus, einen sehr hohen Geldbetrag zu verschenken. Und als er das widerwillig tat, kam eins zum anderen und er wurde nicht nur frei von der Habsucht, sondern Gott griff auch an vielen anderen Stellen in seinem Leben ein, so berichtet er. Nun wollte er aber trotzdem angemessen fürs Alter und für seine Familie Vorsorge treiben und er sagt, ich zitiere wörtlich, und ich merkte immer wieder, wie schnell dabei das alte Denken von mir wieder Besitz ergreifen will, erfolgreich und angesehen zu sein. Manchmal, wenn ich dem dann nachgehe, und ich das dann merke, stellt sich mir innerlich die Frage, willst du mehr wie Jesus sein oder willst du erfolgreich und angesehen sein? Ich weiß genau, Jesus stellt mir die Frage und ich kann mich entscheiden, den früheren Menschen wieder anzuziehen, wie Paulus sagt, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Oder aber ihn, Jesus, anzulegen. Erst wenn ich Jesus sage, dass ich mich danach sehne und mir wünsche, wie er zu werden, so wie er zu werden, dann erfahre ich einen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Ist das leicht? Nein, natürlich nicht. Es ist so, wie Jesus es seinen Schülern damals deutlich gesagt hat. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der alte Mensch ist unwillig, er sucht Rechtfertigung, Entschuldigung etc. Er will die Bereiche, die er selber beherrscht, nicht einfach aufgeben, schon gar nicht von alleine, also automatisch. Aber der Heilige Geist, der in unserem menschlichen Geist wohnt, ist immer willig. Ich muss ihm nur den Raum geben, muss lernen, ihm nachzugeben. Das ist die einzige Möglichkeit, Jesus ähnlich zu werden. Und wann immer man es tut, erlebt man einen Frieden und eine Freiheit, wie sie nur Gott schenken kann. Zitat Ende. Zweitens, wie aber sollen wir leben? Kurz gesagt, entsprechend unseres Standes, also als Kinder Gottes. Und keine Frage, da hat jeder seine Baustellen. Das sieht für jeden anders aus, weil die Lebensumstände, aus denen heraus jemand sich Jesus anvertraut, auch ganz unterschiedlich sind. Und das dürfen wir nie vergessen. Deswegen gibt es sicher einige, die zum Beispiel mit diesen Finanzdingen überhaupt kein Problem haben. Ich auch nicht, ich habe keins. Kein Geld. Das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt andere, die haben Baustellen, wo ich oder wo andere sie nicht haben. Das gilt es zu respektieren. Es gibt eine Menge möglicher Baustellen. Macht. Arbeit. Sexualität. Beziehungen. Kommunikation. Alkohol, Neid und ich könnte lange, lange weitermachen. Paulus wird sehr konkret, das schätze ich an Paulus und seinen Briefen. Der sagt einfach, was Sache ist. Er wird sehr konkret, wenn er über das neue Leben für die Christen in Ephesus redet und für uns. Es ist herrlich, wie lebensnah die Bibel ist. Er sagt zum Beispiel, legt die Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Übrigens dieses Plakat, was ich hier gefunden habe, Papa, dein Auto ist kaputt. Das sprang mich so an, als ich irgendein Bild suchte für diese Predigt, weil ich das genau kenne, als ich die erste Beule ins Auto meines Vaters gefahren habe. Und in dem Moment mir tausend Dinge durch den Kopf gingen, wie ich das irgendwie vertuschen könnte. Ich bin dann hingegangen und habe ihm die Wahrheit gesagt und das war auch gut so. Ich danke ihm, dass er gnädig war. Es ist in unsere Entscheidung gestellt, ob wir jegliche Falschheit ablegen, auch wenn unser Ansehen bei anderen dadurch sinkt. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja der Hintergrund. Im Letzten möchten wir, dass wir weiterhin gerne gesehen und akzeptiert sind. Deswegen bedienen sich Menschen der Falschheit. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir eine neue Identität. Eine Identität, die uns darin stärken kann, wahrhaftig zu sein. So wie auch Gott wahrhaftig ist. Und weil wir, an solche schreibt Paulus ja an eine Gemeinde, weil wir ein Leib sind, zu einem Leib gehören, darum ist es nicht nötig, dass wir uns vor den anderen, die am selben Leib sind, herauszuputzen. Ich liebe Gemeinde, weil das wahr ist. Das heißt nicht, dass immer alle alles von mir wissen müssen. Aber in Gemeinde gibt es Menschen, vor denen ich ganz ehrlich sein kann. Das tut so gut. Und mir geht es so, dass mich das sehr hinterfragt, wenn ich anfange, irgendetwas zu erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht. Meistens müssen wir sagen, was nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Die Frage dahinter ist, die ich mir dann stelle, Volker, was willst du verstecken? Und wenn ich das entdeckt habe, dann weiß ich, wo meine Baustelle ist und was gerade dran ist. Zu ändern. Seid nicht haltlos zornig. Ja, es gibt gerechtfertigten Zorn. Das sehen wir schon bei Jesus im Tempel oder als er die verstockten Herzen der Pharisäer wahrnimmt. Dieser Zorn gilt aber stets dem Bösen und nicht den Menschen, die es begehen. Zorn aber, der mit dem alten Menschen zu tun hat, mit meinem Leben ohne Jesus, der ist immer ich bezogen. Er ist nicht wegen des Bösen betrieben, sondern voller Vorbehalte gegenüber dem Menschen, der einen beleidigt haben mag. Zorn kann schnell zu Bitterkeit und Sünde führen. Darum sollen wir ihn nicht lange wirken lassen, so kann man das wörtlich da übersetzen, was Paulus da schreibt. Den Zorn nicht lange wirken lassen. Denn dann bekommt er eine Eigendynamik und bestimmt uns. Und mit dieser Eigendynamik und der Sünde bekommt der Teufel Raum in unserem Leben. Also, ihr merkt, nicht der Zorn an sich ist schon schlecht, sondern er ist ein Einfallstor für Schuld. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das mit meiner Frau von Beginn unserer Ehe an angefangen habe, dass wir gesagt haben, wir möchten das gerne praktizieren, dass wir unseren Zorn nicht mit in den nächsten Tag nehmen. Und wir haben das ganz praktisch gemacht, dass wir gesagt haben, wenn es eben geht, sei denn ich bin weg oder sie ist weg, wenn es eben geht, dann möchten wir abends noch miteinander beten, bevor wir schlafen. Und da muss man ran. Denn ich kann nicht mit meiner Frau beten, wenn ich zornig auf sie bin. Und das tut so gut. Manchmal fängt der Schlaf dann erst ziemlich spät an, weil wir noch ziemlich lange reden müssen. Aber das ist gut. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn, sagt Paulus. Hört auf zu stehlen. Vielmehr bemüht euch mit euren eigenen Händen, das Gute, das Nützliche zu tun. Ihr denkt vielleicht auch, warum predigt der ausgerechnet darüber? Und was denkt er eigentlich von uns? Ja, hier sitzen doch keine Diebe. Natürlich nicht. Hier stiehlt doch niemand. Oder hat irgendjemand schon mal hier aus dem Klingelbeutel was rausgenommen, als der rumging? Wahrscheinlich nichts. Aber stehlen kann ja auch so anders aussehen. Ich kann mir Aufmerksamkeit erstehlen. Oder ganz andere Dinge. Stehlen ist rücksichtslos. Hier denke ich nur an mich selbst und das ist lieblos. Manche bestehlen das Allgemeinwesen durch unnötiges Krankfeiern oder sonstige Dinge. Nein, sagt Paulus, wir sollen mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit Geld verdienen. Und das ist nicht wischiwaschi, sondern das ist eine klare Aussage dafür, dass Christen daran erkannt werden, dass sie gewissenhafte und fleißige Arbeiter sind. Nur so, sagt Paulus, gelangt man auch in die Lage, anderen geben zu können. Schwätzt nicht böse Worte, sondern verteilt gute Worte. Jakobus ist es, der im Neuen Testament die Christen darauf aufmerksam macht, dass wir mit der Zunge beides können. Einreißen und kaputt machen, aber auch aufbauen, ermutigen, motivieren. Und wie sehr sehnen sich Menschen nach aufrichtig gemeinten, aufbauenden und ermutigenden Worten. Worten, die Leben schenken. Auch dafür liebe ich Gemeinde, dass das möglich ist. Seid nicht destruktiv in euren Beziehungen, sondern lebt die Möglichkeiten Jesu. Paulus listet hier ja einige negative Verarbeitungen auf, die allesamt mit Konflikten einhergehen können. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, überhaupt alle Bosheit. Natürlich sind solche Reaktionen verständlich, weil sie menschlich sind. Aber sie kennzeichnen den alten Menschen. Und das sollen wir ablegen und stattdessen Charaktereigenschaften Jesu anlegen. Freundlich sein, hilfs- und vergebungsbereit sein. Wenn wir tun, was zum Leben des alten Menschen gehört, dann machen wir den Heiligen Geist, der in uns lebt, traurig. Dabei ist er es doch, der uns gegeben ist als Anzahlung für unser himmlisches und ewiges Erbe. Ich fand das sehr schön, dass du gerade davon erzählt hast. Meine Frau und ich, wir haben auch vor kurzem geerbt. Allerdings Schulden. Und es war dringend zum Notar zu gehen und diese Erbschaft auszuschlagen. Und es war ganz kompliziert und nicht gern gesehen bei dem Notar, weil er da nichts bei verdient. Und dann kriegten wir noch eine Rechnung, dass die Erklärungen, die wir da unterschrieben haben, irgendwo eingegangen sind und die das entgegengenommen haben. Da mussten wir auch nochmal für bezahlen. Aber als du das eben erzählt hast, habe ich gedacht, welcher Unterschied da ist. Ob wir aus dem heraus leben, was Schuld anhäuft, ob das irgendwann abgerechnet wird und diese Schulden dann eben zahlen müssen, ob das unser Erbe ist am Ende unseres Lebens oder ob wir Kinder Gottes sind und von dem leben dürfen, was Jesus uns in unser Leben hineinschenkt, an Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung und Liebe und dann ewig mit ihm zusammen zu sein. Und heute, was würde Paulus heute in Wiesloch-Walldorf wahrscheinlich noch sagen? Er würde sicher noch ein paar andere Dinge dazu finden, die aktuell sind. Zum Beispiel vielleicht, lebt nicht in virtuellen Welten, sondern wendet euch dem wahren Leben zu mit seinen Herausforderungen. Das Internet, das ich sehr schätze und gerne nutze, birgt ja aber auch so viele Gefahren, Gefahren, die, glaube ich, noch gar nicht alle abzuschätzen sind. Und ich bin mir sicher, wir müssen lernen, mit Gefühlen wie Frustration, Enttäuschung, Stress, Druck und so weiter umzugehen und nicht in irgendwelche virtuellen Welten zu fliehen, mit Pseudo-Identitäten zu leben. Sondern nur im Umgang mit dem persönlichen Gegenüber werde ich fit fürs Leben. Ich könnte eine Menge andere Dinge sagen, aber mir ist schon angedroht worden, wenn die Kinder kommen, dann muss ich dringend fertig sein. Wann kommen die? Nein, ich bin gleich am Ende. Ich finde es einfach verblüffend, dass wir uns auch gar nicht viel überlegen müssen, was Paulus heute sagen müsste, sondern erstmal zu entdecken, wie aktuell das ist, was er da schreibt. Heute aktuell. In Kapitel 5, Epheser 5 geht das noch weiter. Da steht zum Beispiel auch, betrinkt euch nicht. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Darf ich das mal so sagen? Ich empfinde das in letzter Zeit manchmal, dass Alkohol eine unglaubliche Anziehungskraft, geradezu eine Sogwirkung hat, gerade bei jungen Leuten. Und Paulus fordert uns auf, wenn du Kind Gottes bist, anders zu leben. Gestern Abend ging unsere Tochter, wird nächste Woche, in zwei Wochen 15, auf eine Feier mit Übernachtung anschließend und so. Und wir haben da gesessen, was wird da wohl jetzt passieren, alles auf dieser Feier? Man kann sich nicht mehr sicher sein. Und hör genau hin, wenn ich das so sage, und hör in dich hinein, wenn du vielleicht auch gerade, hier sitzen einige auch in dem Alter, denk, ist das jetzt der moralische Zeigefinger? Oder ist das ein Raum, den Gott dir schenkt, um als Christ zu wachsen, anders zu sein? Denkt darüber nach, fragt Jesus, was angebracht ist und was nicht. Ist das einfach? Nein. Aber unglaublich wertvoll. Und das ist wie beim Zorn, nicht dass der Alkohol ist ja das Problem, sondern der Umgang damit. Das Maßlose. Okay. Drittens noch. Wie kann das konkret werden? Ich möchte euch ein paar Dinge einfach noch mitgeben und merkt ihr vielleicht den einen Satz, die eine Frage, die dich gerade im Moment bewegt. Wie kann das konkret werden, immer mehr so zu leben, wie Gott das uns sich vorstellt? Eine wichtige Frage für mich ist, wie ich meinen Tag beginne und wie ich ihn abschließe. Wenn ich wach werde, was halte ich mir vor Augen? Meine Termine, die Probleme, die jetzt alle kommen, so weiter. Vielleicht habe ich gar nicht gut geschlafen, weil ich die Nacht schon immer dabei hatte, die Probleme. Meine Wünsche. Oder sage ich mir morgens früh, wenn ich die Augen aufschlage, ich bin ein Kind Gottes. Gott hat mich gewürdigt, er lebt in mir und möchte mich heute gebrauchen und mich begleiten, mir geben, was ich brauche. Und wie schließe ich den Tag ab? Im Strudel der Ereignisse, des Fernsehens, des Internets? Oder indem ich kurz innehalte, das kann ja auch im Bett sein, und Revue passieren lassen, wie war der Tag denn? Wie habe ich ihn erlebt mit Jesus? Was habe ich erlebt? Wo habe ich nicht im Willen Gottes gelebt? Wo ist es nötig, Jesus um Vergebung zu bitten? Oder ein anderer Fragenkomplex, der mir wichtig ist, mich selber immer wieder zu fragen, wo ist meine Baustelle? Worin liegt es, dass dies oder jenes meine Baustelle ist? Was steckt dahinter? Möchte ich in diesem Bereich überhaupt so werden wie Jesus? Oder möchte ich da gerne meine eigene Vorstellung vom Leben leben? Und dazu kommt, was ich dringend brauche. Ein dritter Bereich, habe ich jemanden, dem ich erlaube, ich formuliere es mal so, dem ich erlaube, mit mir zu leben. Und damit meine ich nicht meine Ehefrau unbedingt, die auch, aber gerade als Mann brauche ich einen Mann gegenüber. Ich glaube, Frauen brauchen das mit Frauen genauso. Ich rede von Zweierschaften oder von Beziehungen untereinander, die wahrhaftig, die ehrlich und offen sind. Da tun sich viele, oder sollte ich sagen alle, aus irgendeinem Grund sehr schwer. Und doch bin ich davon überzeugt, dass sich manches, womit wir kämpfen, erst dann löst, wenn wir einander Rechenschaft geben über unser Leben. Wenn wir füreinander beten, einander nachfragen, füreinander einstehen. Wir brauchen das, ich brauche das. Ich komme gerade am Freitag aus Langeoog, von Langeoog wieder, wo wir unsere Pastorentagung, die Herbsttagung hatten. Das ist für mich ein Fest, wenn ich dahin fahren kann. Nicht, weil es Langeoog ist und ich habe es gar nicht so mit Norddeutschland, ich bin viel lieber hier im Süden, sondern weil ich da weiß, da treffe ich zwei meiner besten Freunde, die weit verstreut, einer in Witten, einer in Dresden, ihren Gemeindedienst tun und ich Zeit mit denen habe und wir treffen uns und wir sind auf dem Punkt. Wir brauchen keine langen Anlaufwege mehr, weil wir uns kennen. Und wir kommen gleich zum Punkt und können miteinander sehr ehrlich und sehr offen reden. Uns hinterfragen. Die dürfen das. Ich erlaube ihnen das. Und ich sie. Und das tut sehr gut. Zum Schluss. Die Einladung. Kläre einfach ein paar Fragen für dein Leben. Wenn du keine Beziehung zu Jesus kennst oder hast, dann wünschte ich dir, dass du neugierig geworden bist, dass dich das reizt, zu hören, dass da irgendwas anders werden kann, dass es vielleicht tiefer werden kann. Vergebung war da irgendwo. Dann wag dich ran. Und wenn du Kind Gottes bist, dann stell dir vielleicht die Frage, wie klar steht dir denn deine Identität als Kind Gottes vor Augen? Bist du dir dessen bewusst? Wo stehen vielleicht Entscheidungen an, in denen ich mir die Frage stellen muss, möchte ich wirklich mehr wie Jesus werden oder liegt mir daran, dieses Leben auszuschlachten nach meinen Vorstellungen? Was sind die nächsten Schritte in meinem Leben? Wo verrutschen die Dinge? Und wo höre ich vielleicht wirklich nur den moralischen Appell, wenn ich das so alles höre? Aber sehe nicht, dass ich mit einem willigen Geist ausgerüstet bin. Der Geist ist willig. Ich schließe mit dem, was Paulus direkt anschließend am Anfang von Kapitel 5 im Epheserbrief schreibt, Epheser 5, Vers 1 und 2. Nehmt also Gott zum Vorbild. Setzt noch einen drauf. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Und dann sagt er, denkt daran. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat. Das ist die Kraft, die auch in uns wirkt und mit der wir leben können. Amen.